Herzlich willkommen zur Stadtreederei und unserer 33. Folge Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten, globale Trends und Treiber. Ich, Fee Thyssen, begrüße Sie wie immer zusammen mit meiner Kollegin.
Christine Grüger, guten Morgen.
Diese Folge, Christine, ist der Einstieg in eine Trilogie rund um den 8. Hochschultag der nationalen Stadtentwicklungspolitik, der sich drehte um das große Thema Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten auf dem Weg zu einer neuen Planungskultur. Wie ist es einzuordnen? Wie ist da eigentlich der Kontext?
Dieser Hochschultag, wo diese Themen behandelt werden, ist ein Kooperationsprojekt, wird gesponsert vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, die halt in diesem Programm nationale Stadtentwicklungspolitik die wesentlichen Treiber, sagen wir mal, mit an den Tisch bringen wollen. Und da unterstützend ist die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, wir kürzen das ja immer ab, DASL, mit involviert. Und nochmal für unsere Zuhörenden auch das Institut für Städtebau und Wohnungswesen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten in diesem Podcast, ist damit halt auch involviert und ruft in seinem Programm Nationale Stadtentwicklungspolitik immer die wesentlichen Akteure zusammen. Das heißt, es kommen kommunale Vertreter und die Universitäten und auch ein paar Politiker zusammen und treffen sich zu einem Hochschultag. Dieser Hochschultag ist ein bisschen irreführend, weil es ja nicht nur Hochschule ist, die da über die wesentlichen Themen unserer Zeit sprechen. Und dieser Hochschultag, den Fee gerade benannt hat, soll jetzt nur mit den Inhalten vermittelt werden. Und wir haben gemeinsam mit der DASL gesagt, lasst uns dazu doch mal einen Podcast machen. Jetzt wird es nicht nur einer, sondern es werden drei Podcasts mit ganz unterschiedlichen Titeln. Fee, wie sind die nochmal?
Ja, wir starten immer unter diesem Oberbegriff Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten, zunächst einmal mit den globalen Trends und Treibern. Damit haben sich eben die vielen Akteure, die du gerade schon genannt hast, im Juni 2023 an diesem 8. Hochschultag auseinandergesetzt. Und da unsere unsicheren Zeiten bleiben und vielleicht sogar noch sich verstärken im Moment, haben wir gedacht, das Thema greifen wir doch noch mal auf und schauen, welche aktuellen Trends gibt es eigentlich und wovon wird auch die Planung letztendlich getrieben? Wir schauen darauf dann in einer zweiten Folge nochmal auch gesellschaftspolitisch, um zu gucken über die globalen Trends wie demografischer Wandel, Klimakrise, die Kriege, aber auch Migration und weitere. Wie verändert sich denn auch die Gesellschaft und wie wirkt sich das auch auf die Menschen letztendlich und ihre Zukunft aus und wollen dann in einer dritten Folge an einem ganz konkreten Beispiel, nämlich wo wir auch über den Tellerrand schauen, in eine Region schauen, auf Belgien. Belgien, kleines Land, was aber wirklich im Herzen von Europa liegt und da mal gucken, wie wurde denn dort im Rahmen einer Strategieentwicklung auf die Zukunft geschaut und Planung wirklich auch gemacht. So,
Und
jetzt.
die DASL hat diesen Hochschultag mitkonzipiert und natürlich vorbereitet und auch durchgeführt. Da liegt eine ganze Menge in der Geschäftsstelle der DASL. Und inhaltlich unterstützt wird natürlich diese Vorbereitung durch das Präsidium. Und zwei dieser Präsidiumsmitglieder, nämlich einmal Barbara Engel, sie ist Professorin für internationalen Städtebau in Karlsruhe beim KIT und der wissenschaftliche Sekretär der DASL, Mario Trukovic, auch Architekt, Stadtplaner und Professor für Städtebau und Entwerfen an der Hochschule, war natürlich wesentlich da involviert. Und das Gespräch, was wir mit ihnen führen, führt letztendlich nicht nur diesen einen Hochschultag zusammen, sondern es hat noch einen Nachklapp gegeben. Also nach Berlin hat man sich dann auch noch mal in Basel getroffen, um das Internationale mit reinzubringen. Und wir wollen mit den beiden plus einem Studierenden darüber reden, wie es denn nun ist, in diesen unsicheren Zeiten wirklich zu planen, in die Zukunft zu denken und wie kompliziert und komplex das mittlerweile geworden ist, um zu hören, wie unterschiedlich sich Politik, Wissenschaft und Verwaltung auch da aufstellen müssen.
Ja, und deshalb haben wir als dritten Gast Noam Schaulin, den wir ganz herzlich begrüßen. Er ist noch Student in Rapperswil, kommt aus Basel, ist knapp 30 Jahre alt und er studiert Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung, hat an dem Hochschultag teilgenommen und ist dorthin gelangt über den Beirat der Fachschaften für Stadt- und Raumplanung, BFSR. und hat so auch in einer Arbeitsgruppe zum Hochschultag mitgearbeitet. Was ich ganz spannend finde an dieser Folge, Christine, ist, dass wir gar nicht so sehr in die Inhalte der einzelnen Krisen und Trends gehen. Also wir sprechen gar nicht so stark inhaltlich über Wohnungswesen, Wärmeplanung oder anderes. Man sagen könnte, Mensch, da müssen wir doch letztendlich anpacken. Es geht in dieser Folge viel mehr um die Kompetenzen, die jungen Leuten an den Hochschulen mit auf den Weg gegeben werden. Und wir sehen auch, wie sich dann ja Lehre und Arbeit an den Hochschulen verändert, um die jungen Leute fit zu machen, transdisziplinär gemeinsam mit vielen anderen den Weg in die Zukunft zu gestalten.
Ja, und was ich super erstaunlich finde an diesem Gespräch ist, dass es trotz all dieser Krisen und Unsicherheiten, die bestehen, die Leute nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, der Planet ist krank, wir müssen was tun, es gibt eine unglaubliche Zukunftslust, auch so ein Druck durch diese Krisen, das, was verändert werden soll, dass einiges beschleunigt werden muss. Und die drei alle da sehr viel Spaß dran haben, zur Veränderung beizutragen. Das hat mir sehr gefallen, hat mir sehr imponiert, weil ich merke ja bei mir persönlich auch, dass ich manchmal den Kopf in den Sand stecke, wo ich denke, oh Gott, wo segelt denn dieses Schiff gerade hin? Und wenn wir jetzt gerade nach der Wahl in Brandenburg darüber nachdenken, was uns beschäftigt, das ist ja die Kommunikation und darum geht es Ihnen ja auch, dass man sagt, hey, wir müssen aus unserer Bubble raus, wir müssen mit anderen Leuten reden, aber dass dieses Reden, das Kommunizieren funktioniert, zuhören, nach Kompromisse suchen, nach Lösungen suchen, wie wichtig das eigentlich ist. Und da sind die ganz euphorisch mit dabei. Und das finde ich großartig, weil sie versuchen natürlich, Systeme zu ändern. Also Verwaltung ist wie alt? Ja, funktioniert seit 200, 300 Jahren. Und Hochschule hat auch seine bestimmten Gesetze, Rituale und Traditionen. Und das mal umzukrempeln, das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe.
Ja, um dann auch nicht nur drüber zu reden, sondern auch wirklich in die Gestaltung und auch ins Tun zu kommen.
Und jetzt die Politik noch mitzunehmen, meine Güte.
Ja, und die drei begrüßen wir jetzt ganz herzlich und steigen ein in die erste Folge der Trilogie zum Thema globale Trends und Treiber.
Los geht's!
Ich fange mal an mit Ladies First, Barbara Engel. Unsichere Zeiten, wie macht sich das denn in deinem Alltag bemerkbar, Barbara?
Ja, unsichere Zeiten. Wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir einerseits so ganz vielen Wenden begegnen müssen und sollen, Mobilitätswende, Klimawende, Bodenwende. Und dann gleichzeitig sehen wir natürlich, dass in den Städten eine unglaubliche Dynamik herrscht. Und deswegen stellt sich so die Frage, wie bereiten wir auch unsere Studierenden darauf vor, dass wir einerseits Städte planen, die entsprechend qualitätvoll sind, dass wir Rahmenbedingungen setzen, die sie auch fixieren müssen und gleichzeitig, dass wir aber auch sicherstellen, dass das, was wir planen, adaptiv und reversibel ist. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht so ganz fixiert planen, sondern viel Offenheit lassen. Aber in diesem Spannungsfeld, also zwischen eigentlich Fixierung und Qualitätssicherung einerseits und Offenheit, Adaptionsfähigkeit, Flexibilität andererseits, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns.
Wir haben ja in Deutschland ja gerade eine spannende Wahl gehabt in Brandenburg. Und jetzt erstmal so die persönliche Frage, wenn du dir das so alles anguckst, natürlich mit der Schweizer Brille, was ist denn da, was dich gerade besonders umtreibt in diesen Zeiten? Oder geht das so an Studierende und an der Schweiz vorbei, was gerade für Zeiten sind?
Ich glaube, das geht nicht an der Schweiz oder an uns vorbei. Das ist etwas, was uns sicher alle betrifft und auch für die Schweiz ja kein fremdes Thema ist, würde ich mal sagen. Auch bei uns ist so der Aufstieg der rechten Parteien ist schon länger ein Thema und diese Unsicherheit, was das auch irgendwie für die Planung bedeutet oder für die Veränderung unserer Lebensräume, wo in vielen Orten in den letzten Jahren eigentlich positive Wege eingeschlagen wurden schon, aber dass man jetzt diese Unsicherheit hat, ob das weiter bestehen kann, ob diese Projekte weitergezogen werden können. Und gerade, was mich persönlich stark umtreibt, die Klimakrise, wie wir unsere Städte CO2-neutral kriegen, wie wir da den Lebensraum anpassen, ob wir das gebacken kriegen, wenn die Politik da nicht mehr mitmachen will. Das stellt mich vor große Fragen.
Und Mario, an dich auch die Frage, diese Unsicherheit durch die vielen Krisenveränderungen, die wir gerade wahrnehmen, wie macht sich das bei dir im Berufsalltag oder auch ganz privat bemerkbar? Wo spürst du diese Unsicherheit?
Naja, privat ist natürlich so, dass man auch in, sage ich jetzt mal, Familienumfeld oder mit Kindern auch natürlich über diese Dinge spricht, ne? Ich meine, das war auch heute Morgen auf dem Frühstückstisch ein Thema, ne? Irgendwie über diese Wahlen zu reden. Unsere Kinder sind schon so groß, dass sie das auch reflektieren und sich auch fragen, ne? Weil wir auch natürlich, weil sie selber auch Migrationshintergrund haben und sich die Frage stellen. Und das andere ist es so, dass die Auseinandersetzung in den Hochschulen natürlich auch eine ist. Das heißt, die Frage ist irgendwie, welche Verantwortung haben wir als Lehrende, ne, als auch eine Bildungsinstitution oder eine Institution, in der Demokratie geübt und irgendwie auch weitergetragen wird, quasi, dass es auf dieser institutionellen Ebene, aber auch in der Fragestellung, welche Fragen wir in der Lehre aufgreifen und wie gehen wir in den Dialog mit jungen Menschen zu diesen Themen. Das heißt, es gibt immer so eine Verantwortung auf mehreren Ebenen, einer als Mensch, einerseits als Bürgerin, aber andererseits auch als Hochschullehrer. Und das geht an keinen vorbei und ist quasi Teil des Alltags. Und ich glaube, dass die Hochschulen eben auch diese Verantwortung haben und sie auch aktiv leben müssen, diese Dinge zu diskutieren und auch eine Plattform für diesen Austausch zu sein.
Und Barbara will bestimmt dazu auch ihre persönliche Betroffenheit noch sagen.
Ich wollte noch erwähnen, wie ich so die Stimmung an unserer Fakultät hier in Karlsruhe wahrnehme, wo ich sagen würde, es ist so ein bisschen zwischen Lust und Frust. Also einerseits haben die Studierenden, also einige von ihnen, ja eine unglaublich schwierige Zeit hinter sich mit Corona und dann sehend, welche Krisen wir alle durchleben und das in einem planenden Beruf, der von dem Austausch, von dem direkten Austausch und das auch vor Ort gehen lebt. Und andererseits haben wir aber ein Fakultätsmotto und das haben nicht wir uns als Lehrende erlebt, sondern das haben Studierende mal formuliert. Wir wollen die Welt verändern, grob gesagt. Und genau aus diesem Grund, um diesem Anspruch, ne, aus diesem spricht eigentlich eine unglaubliche auch Empathie, die man ja auch sieht, also wie die jüngere Generation jetzt nicht irgendwie verharrt, sondern aktiv wird. Und das finde ich ganz wunderbar. Also das ist auch für mich so ein, also auch das motiviert mich unglaublich in meinem Beruf.
Barbara, ein Format, eben über diese Inhalte zu sprechen, das zu erörtern, auch zu vermitteln und gerade auch an jüngere Menschen zu bringen, ist ja der Hochschultag der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Vielleicht für die Zuhörenden, die das nicht kennen oder auch noch nie da waren, wie müssen wir uns denn den Hochschultag vorstellen?
Ja, der Hochschultag ist ein Austauschformat, eine Plattform für den Diskurs zwischen den Hochschulen und der Planungspraxis und der Politik und der Verwaltung. Also das ist vielleicht manchmal im Namen etwas irreführend, dass es nicht um einen Austausch zwischen den Hochschulen geht, sondern explizit um den Austausch zwischen den unterschiedlichen Handlungsebenen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass wir uns austauschen, weil wir brauchen alle. Wir brauchen ja die Wissensgenerierung. Wir brauchen die Ideen und die Impulse von auch noch nicht fertig ausgebildeten Personen, also von der jüngeren Generation. Aber das muss natürlich in den Kommunen ja Fuß fassen. Und die Handlungsfragen oder die Fragen, denen wir nachgehen müssen, die werden ja in den Kommunen gestellt. Und wir brauchen die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen dafür. Also das ist der Anspruch, den der Hochschultag hat, hier diese Plattform zu bilden für den Austausch zwischen den unterschiedlichen Bereichen.
Jetzt hat Noam ja an diesem Hochschultag teilgenommen und da ist natürlich erstmal die Frage, wir reden von dem Hochschultag letztes Jahr und auch dieses Jahr, der noch im Nachklang dazu veranstaltet wurde. Was ist denn so dein Eindruck und wie oft hast du eigentlich schon an so einem Hochschultag teilgenommen?
Ja, ich hatte in Basel das erste Mal die Möglichkeit, da dabei zu sein. Und für den BFSR haben wir da im Vorgang aber auch schon daran gearbeitet und gemeinsam geschaut, was ist eigentlich die Haltung der Studierenden zu diesen Themen, die eben Interdisziplinarität und Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis betrifft. Und ich habe das wirklich wahnsinnig toll gefunden. Also ich finde es super toll, sich auszutauschen können mit verschiedenen Akteuren, mit verschiedenen Ebenen und da auch diskutieren zu können, wie wollen wir vorwärts gehen und was müssen wir eigentlich unternehmen, dass wir die Welt verändern können, wie es vorher so schön gesagt wurde.
Kannst du dich an besonderes Highlight erinnern von dem Hochschultag? Also was war so dein größtes, wo du sagst, ja, jetzt das nehme ich mit, das fand ich besonders erkenntnisreich.
Ich kann nicht wirklich einen einzelnen Moment da nennen, aber so in Workshops, in Diskussionsrunden, so die Offenheit aller Teilnehmenden, sich aufeinander einzulassen und irgendwie einander zuzuhören, habe ich persönlich sehr, sehr erfrischend gefunden. Und das ist etwas, was man nicht überall antrifft. Und genau, dieses gemeinsame Arbeiten, das ist das, was mir eigentlich am meisten geblieben ist.
Mario, der Untertitel des Hochschultages hieß ja Auf dem Weg zu einer neuen Planungskultur. Welche Herausforderungen prägen denn nun eigentlich die Planung der Zukunft? Wo müssen wir besonders eine Lupe hinlegen?
Naja, das ist, wenn wir jetzt über Herausforderungen reden, dann ist die Frage natürlich bei uns aus Sicht der Studierenden, aus dem, was wir verändern wollen, welche neue Kompetenzen braucht es in Planungskulturen und welche neue Fragestellungen und wie sieht die Zusammenarbeit aus? Wir haben das so formuliert, auch in den Gesprächen, dass wir gesagt haben, es braucht noch zu den tradierten Kompetenzen, die wir haben und Fragestellungen, die wir seit langem, ne, in der Planungspraxis und in der Lehre diskutieren, auch Fokus auf drei andere Dinge. Aus meiner Sicht sind das die natürlich Nachhaltigkeitskompetenzen. Wir müssen die Frage der nachhaltigen Entwicklung und Zielrichtung nochmal stärker in Fokus nehmen. Das sind natürlich auch sowas wie Transformationskompetenzen, also Sachen zu reflektieren, sie in Frage zu stellen und an den Zielen nochmal immer nachzusteuern. Und auch das, was wir als Zukunftsvorstellungskompetenzen nennen, also quasi jetzt eine gute Zukunft in der Veränderung zu beschreiben und sie zu quasi auch als Bild darzustellen, aber auch als einen guten Ausblick, ne, auf diesen Weg klar in Fokus zu nehmen und ohne, dass man die Krise kleinreden will oder diese multiple Krisen, die wir haben, kleinreden will, geht es mir darum zu sagen, es geht nicht darum, die Krise quasi zu beschreiben, sondern wir müssen ins Handeln kommen und daher hoffen wir uns durch diese neuen Kompetenzen und dieser neuen Planungskultur anders arbeiten, andere Kompetenzen in Fokus nehmen, natürlich dieses Ergebnis. Eine gute Stadt und eine veränderte Stadtpolitik. Und ja, das ist das, was mich daran interessiert.
Aber wenn wir jetzt in diesen unsicheren Zeiten sind, mit diesen vielen Krisen, über welche Zukunftsperspektive reden wir denn da? Also wir waren ja lange als Planende so unterwegs, ja, denn FNP, der dauert 15 Jahre und so ein B-Plan, der dauert 5 bis 7 Jahre. Auf welchen Horizont hin liegt die Zukunftsperspektive denn in diesen Zeiten?
Naja, gut, ich würde das ganz einfach beschreiben. Ich würde sagen, Zukunft ist jetzt. Es geht jetzt nicht zu sagen, wir gucken, dass wir in 15 Jahren irgendeinen Plan erreicht haben, sondern es geht darum zu verstehen, dass eine gute mögliche Zukunft quasi in jetzigen Handlungen entsteht. Das heißt, es geht darum zu fragen, wie können wir einerseits auf den kleinen Ebenen, da wo wir die Dinge verändern können, auch die Qualitäten in kleinen sofort beschreiben und andererseits nachsteuern im Sinne einer gerechten, lebenswerten Stadt, die mit Klima Anpassung, mit sozialer Gerechtigkeit, mit mehr Teilhabe und all diesen Dingen einhergeht. Das heißt, im Endeffekt geht es um dynamische Prozesse, um dynamische Zielbilder. Und ich glaube, das ist das, was wir auf dieser Ebene der Narration, also quasi, ne, irgendwie Leitbildes brauchen. Andererseits ist das klar, wir brauchen auch Handlungsoptionen in jetzt, die zukunftsträchtig sind. Das heißt, da habe ich vorhin schon gesagt, wie arbeiten wir miteinander? Wie schaffen wir auch Dinge auszuprobieren oder sie irgendwie durch Experimente auch vielleicht nicht 100% umzusetzen und auch sich davon zu befreien, dass wir alles richtig machen? Wir werden in der Transformation viele Fehler machen, weil wir das zum ersten Mal machen. Und diese Fehler mussten wir in dem Sinne auch als Teil des Weges mitdenken. Und wir müssen aber anfangen. Also nicht jetzt zu so warten, wir haben jetzt die perfekte Lösung, perfektes Bild und dann starten wir, sondern wir sind jetzt mittendrin.
Ja, ich wollte das Thema der Kompetenzen aufgreifen, das Mario genannt hatte. Also ich gucke auf die Curricula bei uns an der Universität und weiß nicht, was ich alles noch an Kompetenzen eigentlich und an Kursen hineinnehmen soll, weil es eigentlich immer mehr wird. Das ist also auch eine Herausforderung. Ich gucke da Noam an, ne? Also die Woche hat ja auch nur dann begrenzt an Stunden und der Semester-Workload. Aber die Frage der Kompetenzen stellt sich ja nicht nur bei denen, die wir ausbilden oder die wir unterrichten, sondern Stichwort Teilhabe, ja, zum Beispiel auch bei den Bürgerinnen. Erfolgreiche Planung und qualitätvolle Planung kann nur gelingen, wenn wir alle Akteurinnen vor Ort lokal einbinden, also insbesondere auf Seiten der Bürgerschaft. Aber das setzt auch meiner Meinung nach bestimmtes Wissen auch voraus. Und ich frage mich wirklich auch schon seit Jahren, wie wir das auch schaffen, dass entsprechend die Leute eben auch qualifiziert sind, entsprechend das über das Wissen verfügen, damit sie sich qualifiziert beteiligen können. Nur als ein Stichwort. Das Thema Planung in der Krise. Wer das lernen möchte, der nimmt bitte Kontakt auf zu unseren Kollegen in der Ukraine, die Unglaubliches in Bezug auf Planung und Umsetzung gerade im Moment leisten. Schulen werden gebaut, Wohnquartiere werden instand gesetzt. Da können wir uns wirklich eine große Scheibe abschneiden. Ich denke, es ist eigentlich keine neue Erkenntnis, aber natürlich in der Krise wird es immanent, dass wir für unterschiedliche Zeithorizonte planen müssen. Das Problem in der Krise ist dann manchmal, dass man diese langfristigen Stränge vielleicht auch außer Acht lässt. Das ist eine Gefahr, finde ich auch, ne? Weil man natürlich dann nur ad hoc reagiert. Also davor möchte ich warnen, aber wir brauchen andere Zeit oder ein anderes Zeitmanagement. Und wie gesagt, das ist ganz bewundernswert, was wirklich dort die Kolleginnen leisten. Und das ist jetzt auch, haben Sie mir zum Beispiel auch im persönlichen Gespräch erläutert, wirklich durch diese Erfahrung. Wir können nicht so lange warten. Wir brauchen andere Instrumente und die haben Sie erfolgreich entwickelt und umgesetzt.
Noam, du hattest dich gemeldet dazu. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, ich glaube, wenn wir so hören, eben was passt alles in die Woche, was kann man überhaupt alles in die Lehre packen? Für uns als Studierende ist hier wichtig, dass wir lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also für uns ist es wichtig, dass wir leben nicht mehr in den 60er Jahren, wo wir als Planende kommen und sagen, das ist die Zukunft, hier geht's hin und wir bauen das jetzt so, sondern für uns ist es wichtig, dass der Fokus darauf gesetzt wird, wie erreichen wir gemeinsam die Zukunft? Gemeinsam mit anderen Studiengängen, mit anderen Branchen, gemeinsam mit der Bevölkerung. Also es soll nicht einfach von oben von uns kommen, sondern wir sind nicht darüber, sondern wir sind in der Bevölkerung, wir sind Teil der Bevölkerung und wir arbeiten alle zusammen. Und dabei wollen wir wirklich den Fokus darauf legen, wie funktionieren andere Themenbereiche und was sind Dinge, wo wir anknüpfen können und wo wir andere Fachkenntnisse auch nutzen können und einbeziehen können? So das Fazit eigentlich, wir müssen nicht alles wissen, sondern wir müssen wissen, wo wir das Wissen holen. Und hier müsste unserer Meinung nach schon stärker der Fokus auch gelegt werden, zukünftig in der Lehre.
Klarer Appell und Forderung nach mehr Interdisziplinarität schon im Studium, damit man es in der Umsetzung später auch schon kennt und erprobt hat. Ich habe vor etwa 15 Jahren einen tollen Vortrag gehört von Gerhard Matzig, der sagte, Stadtplanende müssten doch eigentlich Super-Elastikos und Weltretter sein. Wie verstehst du dich oder wie hast du das Gefühl, auch deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, wie versteht ihr euch mit Blick auf das, was ihr später beruflich tun werdet? Seid ihr eher so Krisenmanager oder Planende?
Ich glaube nicht, dass wir KrisenmanagerInnen sind, sondern ich glaube eher, dass wir KommunikatorInnen sind. Also, wie gesagt, wir können nicht alleine ein Ziel erreichen und die Zukunft ist eigentlich fortlaufende Veränderung und wir müssen diese Veränderung erkennen, analysieren und dann mit der Bevölkerung dazu kommunizieren, wie wir jetzt da weitergehen sollen. Ist auf jeden Fall so in meinem Eindruck nicht dieses eben, wir wissen alles, wir leiten den Weg, sondern mehr ein, wir nehmen alle an der Hand und gehen vorwärts. Ist sicher in der Realität auch nicht immer so, aber so das ein bisschen idealisierte Bild unserer, ja, unseres Berufes. Und ein Dozent von uns, das ist ein Satz, der bei uns im Studium sehr wichtig ist, wir sind Lotsen. Wir sind nicht die Kapitäne auf dem Schiff, sondern wir lotsen das Schiff in den sicheren Hafen. Und das ist eigentlich ein Bild, das mir sehr gut gefällt.
Ja, das Bild des Lotsen, Noam, das gefällt mir sehr gut. Ich denke allerdings auch, dass unser Berufsbild darüber noch hinausgeht. Ich würde auch sagen, Krisenmanagerin ist hoffentlich nur ein Teil dessen, was wir leisten müssen oder auch wollen und können, sondern ich sehe mich auch so als kreative Problemlöserin und dann auch als Gestalterin. Also auch das dürfen wir nicht vergessen. Also das Management, das Steuern, das Lotsen, aber auch das aktive Gestalten von Lebensräumen ist eine essentielle Aufgabe. Ich wollte das nur unterstützen, Noam, was du gesagt hast, die verstärkte Interdisziplinarität, in der sind wir wirklich schlecht. Mario, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft. Also wir sind da wirklich auch seit Jahren dran, aber es ist wirklich so mühsam, dann die Module übereinzubekommen und dann stimmen hier nicht die ECTS-Größen. Und es muss auch darüber hinausgehen, nur diese Kurse anzupassen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch ein Verständnis für andere Fächerkulturen zu erreichen und auch entsprechend das Fachwissen, was an anderen Fachdisziplinen oder Bereichen erarbeitet wird, das eben aufzunehmen und das zu integrieren. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, ja, weil wir sagen natürlich auch so aus der Architektinnen- oder Planerinnenprofession, ja, wir sind die Generalisten. Ja, aber um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen, müssen wir dieses Wissen wirklich aufnehmen. Wir müssen es auch verstehen, um es dann anwenden zu können. Also das ist immer sehr schnell gesagt und ich glaube, das ist ein dickes Brett, aber dem wir uns annehmen müssen. Weil ich glaube auch, also nur so in dieser ernst gemeinten Interdisziplinarität können wir da vorankommen.
Mario, um das jetzt vielleicht mal ganz konkret zu machen, welche unterschiedlichen Probleme müssen denn dann gleichzeitig gelöst werden? Oder wie geht ihr bei euch in der Planung und an der Hochschule damit um?
Naja, es ist genau, es ist im Endeffekt ist, glaube ich, wichtig klarzumachen, dass alle Probleme, die wir nehmen, sei das jetzt, ich sage mal, Thema Wohnen oder wenn wir jetzt über Stadträume reden, natürlich Fachkompetenzen vieler Disziplinen brauchen und viele Fragen mitbringen. Und ich sage mal, keine Ahnung, jetzt einfach ein Beispiel der Straße zu nehmen. Dann ist das klar, das ist ein Ort der sozialen Interaktion. Es ist aber ein Ort, wo Verkehre stattfinden und es ist ein Ort, wo irgendwie, wo Aufenthaltsqualitäten wichtig sind oder von mir aus auch Infrastrukturen, auch das, was unter der Erde liegt, irgendwie abgewickelt werden muss. Dann sieht man sofort, ne, dann, wenn man jetzt über Berufsbilder nachdenkt, dann hat man sofort Kolleginnen aus Bauingenieurswesen, dann hat man irgendwie Menschen, die sich soziologisch mit dem Stadtraum befassen. Es hat irgendwie Leute, die sich kümmern, ne, dass irgendwelche Infrastrukturen funktionieren. Und dann muss man sagen, okay, nur so kommen wir quasi in Dialog miteinander auch zu Lösungen, die all diesen Anforderungen auch gerecht werden. Das heißt, im Endeffekt geht es aus meiner Sicht, und die Barbara hat es gut nochmal beschrieben, darum, diese strukturellen Zwängen, die in den Studiengängen mit ihren Logiken einerseits Module, irgendwelche Zeiten zugunsten Fragestellungen und Themen in den Raum zu stellen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Themen, zu sagen, wir arbeiten nicht jetzt irgendwie in Studiengängen, sondern wir brauchen ein Thema, also wie sieht eine gute Straße aus oder Straßenraum, die und die Herausforderung gerecht werden muss, und dann muss man quasi das gemeinsam denken. Und ich glaube, das ist das eine, und dazu muss man einerseits die Formate anbieten, also ich glaube, wie gesagt, Themen in den Vordergrund stellen und nicht irgendwie irgendwelche Fächer unterrichten, und das andere, es braucht irgendwie Zeit und Räume, wo das stattfinden kann. Und das ist einerseits nicht konfliktfrei, allein schon in der Planung der Formate, sondern auch mit Studieren muss man sagen, okay, das handeln wir jetzt aus und irgendwie unterschiedliche Dinge. Also das muss gelernt werden. Das sind genau diese Kompetenzen, die ich vorhin angesprochen habe. Und im Endeffekt muss das klar sein. Also wir sagen auch, wir bilden die Zukunftsgestalterinnen, also diejenigen, die in der Zukunft genau diese Dinge machen, müssen unsere Studierenden und die anderen, wenn sie in die Praxis gehen, das auch einfordern. Und wenn sie am Tisch sitzen in dem Amt, dann muss einer sagen, ja, aber hier fehlt die Hälfte der Kollegen, die jetzt mitreden sollen. Das heißt, da muss es auch im Endeffekt auch diese Veränderung so ankommen, dass wenn die Studien in die Praxis gelingen, auch das einfordern, dass das irgendwie jetzt nochmal gemeinsam diskutiert wird.
Ein ergänzender Hinweis dazu, dass auch dieses Thema des Aufbrechens unserer fachlichen Silos, dass das natürlich auch nicht nur die Universitäten betrifft, sondern auch unsere Stadtverwaltungen. Auch hier, und man kann das sehr schön sehen, die Städte sind unterschiedlich aufgebaut, wie ihre Dezernate organisiert sind. Und man kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn die Ämter für die Wirtschaftsförderung und Liegenschaften nicht im gleichen Dezernat angesiedelt sind wie das Stadtplanungsamt versus dann wieder Amt für Finanzen, Umweltamt etc. Also die Sortierung in den Verwaltungen ist ganz essentiell, um wirklich interdisziplinäre Planung erfolgreich umzusetzen. Aber natürlich dieses Verständnis, das beginnt an den Universitäten. Ne? Deswegen müssen wir da, denke ich, mit gutem Beispiel vorangehen.
Also ich finde das Bild eigentlich ganz schön zu sagen, wenn die Studierenden so weit ausgebildet sind, dass sie sozusagen Keimzellen der Veränderung innerhalb dieses starren Systems der Verwaltung sein können, wäre das ja großartig. Barbara hat am Anfang gesagt, der Hochschultag ist eigentlich der verkehrte Titel, weil ihr ja transdisziplinär euch trefft, also nicht nur die Wissenschaft, sondern gerade die Praktikerin und möglicherweise auch die Politikerin. Also das toppt sozusagen noch euren Anspruch der Interdisziplinarität. Inwieweit seht ihr da Möglichkeiten, dass das die Studierenden auch schon gleich mitbekommen, wenn sie so Fragestellungen, wie sollen unsere Quartiere aussehen, was ist eine schöne Straße oder ein schöner Platz? Gibt es da auch schon von euch Ansätze, das mit reinzubringen?
Sehr gerne. Also es ist im Endeffekt natürlich der Anspruch. Also wir haben auch jetzt viel über Interdisziplinarität gesprochen, aber eigentlich ist das Transdisziplinarität der Weg. Die Barbara hat es vorhin kurz erläutert, dass sie gesagt hat, auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger oder zivilgesellschaftlichen Gruppen, die Interesse an der Stadtentwicklung haben und auch diese Veränderung irgendwie mitgestalten wollen, müssen diese Kompetenzen haben. Das heißt, wir machen das bei uns im Studium schon sehr viel, dass wir eben anhand der Projekte, die wir dann mit Verwaltung, aber auch mit Menschen, die vor Ort sich entweder engagieren als Intermediäre, sei es ein Verein, sei es irgendwie eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die ein Anliegen haben, gemeinsam diese Dinge diskutieren und dass die Studierenden sehr früh, ne, schon im ersten Semester in diesen Dialog gehen, um einfach zu erkennen, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwas Schönes auf den Küchentisch zu planen, was dann irgendjemand umsetzt, weil das so schön ist. Also diese Realität ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und dafür braucht es auch, das ist das, was ich meinte, auch Zeit, weil es nicht so einfach ist, ne, diese Dinge auszuhandeln. Und das ist wo wir Verantwortung haben, ne, die Rahmenbedingungen so zu setzen. Und andererseits sage ich auch, muten wir unseren Studierenden schon ganz schön viel zu, ne? Ich meine, die kommen und dann müssen sie auf einmal in so einen Dialog, wo es um vielleicht auch andere Dinge geht oder auch um komplexere Dinge geht, die sie so nicht mit auf dem Schirm haben. Aber ich würde sagen, es geht nicht darum, sie zu überfordern, sondern vornherein klar zu machen, das ist nur gemeinsam machbar. Und in diesen kleinen Schritten, die wir machen im Laufe des Studiums, quasi anhand der realweltlichen Probleme auch die realweltliche Lösung irgendwie gemeinsam in Dialog zu suchen. Und das ist, glaube ich, essentiell. Und das braucht auch eine Öffnung der Hochschulen stärker in die Gesellschaft. Und das ist schon auch das, was der Hochschultag auch als Hauptthema hat, ne? Dieser Dialog mit der Gesellschaft zu fordern und dann quasi auch wirklich auf einer gemeinsamen Basis zu diskutieren. Und ja, das kann der Impuls sein aus dem Hochschultag.
Aus dieser Überforderung kommen wir, glaube ich, im Moment kaum raus angesichts der aktuellen Situation. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns immer noch klar machen, dass wir große Handlungsspielräume haben, ja, und das so sortieren, dass wir auch sehen, wir können eingreifen. Und das Wichtige ist ja, sich immer klar zu machen, alle planenden Disziplinen jetzt für die Siedlungsräume, für die Freiräume, das sind ja praktische Disziplinen. Ja, und wir brauchen dann natürlich theoretisches Wissen. Ganz wichtig, aber, und das ist auch natürlich der Anspruch auch des Hochschultages, das und auch unter dem Gesichtspunkt eben der transdisziplinären Planung, es geht im Letzten dann immer um die Umsetzung. Und das ist, ich glaube, müssen Planung so auf zwei Ebenen diskutieren. Es ist nicht so, dass wir kein Wissen mehr bräuchten oder auch alles wüssten. Also das würde ich für vermessen halten. Aber wir müssen eben uns darum bemühen, wie wir in die Umsetzung kommen. Und ich denke, Mario hat es angesprochen, also die praxisorientierte Lehre. Ich denke, viele, viele Universitäten, viele Lehrstühle sind da unglaublich aktiv. Ich denke, warum soll ich mir eine rein akademische Aufgabe überlegen in meinem Bereich des Entwerfens, wenn es so viele reale Probleme gibt? Das heißt, viele sind ja dazu übergegangen, mit Praxispartnern zu arbeiten. Wir arbeiten mit den Kommunen zusammen, die sagen, hier überlegt doch mal gemeinsam mit Studierenden, was wir an dem einen oder anderen Ort machen könnten. Wir arbeiten mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, die manchmal mit Sorge auf uns zukommen und fragen, oh ja, wir wissen nicht, ob da die Politik oder die Verwaltung das richtig macht oder schon richtig auf dem Schirm hat. Denkt doch mal drüber nach. Und ich glaube, Hochschulen übernehmen da oder können eine ganz wichtige Rolle übernehmen, weil wir erstmal keine Lobby vertreten. Wir sind erstmal unabhängig und können qua Profession, aber auch eben vielleicht qua eines neuen Blicks, den Studierenden, den ja eben eine junge Generation auch mitbringt, da wertvolle Impulse leisten. Und dann denke ich aber, ich denke, so viel schon auch an praxisorientierter Lehre läuft, müssen und können wir die Zusammenarbeit mit den Kommunen auch verbessern. Und vielleicht braucht es auch insbesondere als Unterstützung für die Kommunen, das ist zumindest so meine Rückmeldung, die ich von den Kollegen dort höre, da auch vielleicht eine stärkere Institutionalisierung, wie man diese Experimente dann auch für die Kommunen nutzen kann, weil natürlich die Kommunen, ich würde sagen, noch weniger flexibel sind, als wir das an den Universitäten sind.
Noam, wie erlebst du das mit deiner Innensicht als Student?
Ja, Barbara hat hier gerade einige Punkte schon vorgegriffen, die ich auch sagen wollte. Wir bei uns in Rapperswil an der Hochschule arbeiten jedes Jahr mit einer Partnerstadt. Es ändert immer unterschiedlich groß. Mal ein kleines Dorf, mal Basel zum Beispiel. Und das ist wahnsinnig toll für uns. Also ich finde das super, dass wir wirklich vor Ort gehen können, echte Fragestellungen anschauen können, echte Probleme sehen und eine Lösung zu finden versuchen. Aber was dabei immer wieder auffällt, ist eben, dass die Zusammenarbeit mit den Verwaltungen dann nicht ganz so einfach ist. Also was hier, glaube ich, schon sehr wichtig ist, dass man eben sieht, es braucht den Willen von allen Seiten, damit das funktionieren kann. Und wenn wir dann in der Vorlesung wieder mal hören, ja, bitte meldet euch nicht direkt bei der Kommune, sondern kommt nur über mich. Wir haben gar keinen wirklichen Kontakt da zur Verwaltung. Und wenn wir dann aber in einer Gemeinde sind, wo irgendjemand aus dem Gemeinderat ein tolles Projekt findet und da auch mit uns zusammenarbeiten will und dann bei uns vorbeikommt und uns in die Gemeinde einlädt und uns in Sitzungen einlädt, dann hat das einfach einen viel höheren Wert für uns, weil wir auch direkt sehen, wie das funktioniert. Und ich glaube deshalb, dass etwas wie der Hochschultag oder ein Versuch, da auch mehr mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, auf die Kommunen zuzugehen, sehr wertvoll ist, um eben dieses Verständnis auch in der Verwaltung zu stärken und das zu normalisieren, sage ich mal.
Es ist aber doch ein Stück weit auch ein zweischneidiges Schwert, oder? Auf der einen Seite sollt ihr in die Realität rein, wollt Kontakt mit den Verwaltungen. Wir wissen, da gibt es auch Fachkräftemangel, je nachdem, wie groß die Stadt überhaupt ist. Also aufzupassen, dass man nicht ausgenutzt wird nach dem Motto, oh, da kann ich mir jetzt aber ein günstiges Gutachten holen, will heißen, ihr werdet möglicherweise auch in dem, was ihr ja mitbringt, mit innovativen Gestaltungsvorschlägen, da möglicherweise eingegrenzt. Also das finde ich schwierig. Wie geht ihr denn da dann als Betreuende, also als Hochschullehrerinnen damit um, Barbara?
Also um das ganz klar zu sagen, wir machen keine professionelle Planung. Das sagen wir auch jeder Kommune. Ja, das ist, wir ersetzen nicht die Entwicklung, die Erarbeitung eines Rahmenplans, eines Quartierskonzeptes, eines Wettbewerbes, eines Entwurfes. Das machen wir nicht. So, was ich vorher sagte, was wir machen können, sind Impulse zu geben. Wir können out of the box denken. Man kann sich vorstellen, dass wir haben ja immer Aufgabenstellungen, dass sich Studierende, kreative junge Menschen sich auch nur in begrenztem Maße zum Glück an diese Aufgabenstellung halten, aufgrund auch noch fehlender Erfahrung und auch mangelndem Wissen manchmal werden natürlich bestimmte Rahmenbedingungen außer Acht gelassen, die sich so eins zu eins gar nicht umsetzen lassen. Ja, aber wie gesagt, es geht um Impulse setzen. Und auch um fachliche Diskussionen zu befördern. Also wenn Noam das gerade sagte, dass zum Beispiel Projekte in Kooperation mit Kommunen gemacht werden, dann ist ja im besten Falle das nicht nur ein Dialog zwischen Universität und Kommune, sondern auch mit anderen, sag ich mal, betroffenen Nutzerinnen, also sprich den Bürgerinnen, sodass eben dort noch andere Aspekte auch mit hineinkommen. Ja, und wie gesagt, diese Impulsgebung ist wichtig, aber es ist keine Ersatzplanung. Und das kann man und sollte man im Vorfeld ganz klar sagen.
Ja, das würde ich gerne unterstreichen und vielleicht auch nochmal das weiter beschreiben. Im Endeffekt sagen wir auch immer, es geht darum, die Zukunftsoptionen zu prüfen. Das heißt, häufig ist die Frage, die wir aus Kommunen hören, dass die sagen, woher sollen wir wissen, wie wir das machen können, wenn wir nicht wissen, was alles möglich ist? Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man genau dann die Lösung hat. Aber in diesem Blumenstrauß, den die Barbara beschrieben hat und Noam auch vorhin adressiert hat, geht es darum, einfach auch ungewöhnliche Lösungen, vielleicht Fragestellungen, was auch immer zu machen. Das heißt, wir versuchen das, was in der Planung immer eine Herausforderung ist, das heißt, die Komplexität der Aufgabestellung oder der Fragestellung, die schon per se nicht so einfach ist, nochmal in diesen ersten Arbeiten mit Studierenden besser im Blick zu nehmen und quasi einfach mal die richtige Fragestellung besser, ne, zu stellen und nicht quasi die Lösung in dem Sinne zu ergänzen, hundertprozentig. Und trotzdem entstehen da quasi ganz neue Momente und Impulse. Und häufig kommt das dann genau dazu. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir hatten das bei mehreren Projekten, dass danach im Anschluss eben von einem professionellen Büro Kollegen aus Praxis dann eben ein ESEC oder ein Wettbewerb oder am besten noch ein kooperatives Verfahren erarbeitet wird, wo sogar die Studierenden teilweise auch mit, ne, dabei sind und mitdenken aus ihren Impulsen, aber quasi es natürlich trotzdem eine Arbeit braucht, die diese Dinge zusammenfasst und das können die Hochschulen nicht ersetzen. Das heißt, die Rolle der Hochschulen ist Impulsgeberin, Ort der Transformation zu sein, in dem quasi Fragen gestellt werden, sich selber auch die Hochschulen als Teil von dem Prozess verstehen, aber nicht darum geht, die Lösungserarbeitung, die natürlich was anderes ist, zu ersetzen. Das muss man auch klar kommunizieren.
Jetzt würde ich gerne Noam fragen, wie geht es dir in diesen Projekten, wenn ihr mit Bürger und Bürgerinnen zusammenarbeitet? Verhalten sie sich euch gegenüber anders als gegenüber der Verwaltung? Weil irgendwo liegt ja eine unglaubliche Chance darin, wenn ihr mit eurem frischen Blick auf bestimmte Probleme kommt und mit guten Ideen möglicherweise auch dieses manchmal sehr starre Denken der Bürger und Bürgerinnen aufzubrechen. Habt ihr das Gefühl, da kommt ein bisschen Bewegung? Also der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Merkt ihr das manchmal, dass einige sagen, ah, so kann man es auch sehen? Also, dass ihr so ein bisschen der Icebreaker sein könnt für das, was sonst manchmal in Konflikten festgefahren ist?
Ich habe schon ein bisschen die Hoffnung. Ich muss sagen, leider bei vielen Projekten wird da auch die Bevölkerung nicht einbezogen. Also so wie die Verwaltung nicht wirklich in unsere Arbeit einbezogen wird oder nur über die Universität, kriegen wir dann leider oft auch nicht direkt wirklich den Kontakt zur Bevölkerung. Das finde ich sehr schade, aber es gibt durchaus Arbeiten, bei denen wir direkt mit der Bevölkerung reden können. Und da merkt man dann natürlich schon, sie wissen, wir sind nicht die Verwaltung und äußern dann zum Teil auch ihren Frust über die Verwaltung, wie das ja, glaube ich, überall gerne gemacht wird, und können dann aber auch offener mit uns reden. Ist zumindest mein Gefühl, dass wenn wir in einem Quartier unterwegs sind, zum Beispiel, wo es viele alte Wohnbauten hat, das jetzt saniert werden soll, und wir gehen dahin und wir haben dann auch den Deckmantel quasi nur für eine Schularbeit hier zu sein und kriegen dann von den Leuten eher gesagt, was sie sich wünschen, was sie stört, was sie toll finden an ihrem Quartier und können eben auch auf eine andere Weise darüber nachdenken oder mit uns reden, als wenn es schon um klare Fakten geht, wie es halt meist dann mit der Verwaltung geht, wenn der Kontakt zur Bevölkerung entsteht.
Ja, ich würde gerne nochmal, weil wir jetzt auch sehr stark über Akteure reden, nochmal vielleicht ein paar Sätze sagen, die mir wichtig sind. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Verwaltung gesprochen, ja, aber ich bin der Meinung, dass wir uns natürlich in dieser Zeit den Blick auf die Akteure nochmal genauer richten sollen und überlegen, also welche weitere sind das? Mir ist es wichtig zu sagen, wir dürfen die Politik, also die politisch Verantwortlichen, nicht nur die Verwaltung, als Akteure nicht aus der Verantwortung nehmen. Das heißt, auch wenn wir jetzt viel über Verantwortung gesprochen haben, geht es auch wirklich darum zu sagen, wir haben Politik, auch politisch Verantwortlichen, die in Kommunen quasi Politik machen, in Stadtrat, in Gemeinderat, natürlich als eine sehr, sehr wichtige Akteursgruppe, die dann auch jetzt synonym vorhin wurde gesagt, ja, viel wurde über Verwaltung gesprochen. Sehr häufig sind das natürlich auch die politisch Verantwortlichen, ne? Also das nochmal klar zu machen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch Frage zu stellen, welche Rolle haben die Hochschulen? Was sind sie als Intermediäre? Das heißt, welche Rolle übernehmen sie wirklich dann als Akteure? Wir haben häufig keinen finanziellen Auftrag, auch kein in dem Sinne politische Legitimation, ne? Irgendwas zu machen. Das heißt, diese Rolle der Hochschulen sollte auch nochmal, finde ich, ist auch so ein, glaube ich, von Region zu Region unterschiedlich zu denken. Und ich glaube, das ist total wichtig, diese Eigenlogiken der räumlichen Bezüge oder Regionen, wie auch immer wir sie denken, nochmal in Fokus zu nehmen, weil ich glaube, dass die Fragestellungen wahrscheinlich in Berlin anders sind als irgendwo in polyzentrischer Region, in ländlichen Räumen und es ist sicherlich anders in der Schweiz als im Ruhrgebiet. Also da geht es auch, diese lokalen Themen im Blick zu haben. Und das ist aus meiner Sicht essentiell, ne? Das heißt, dass wir nicht auch da eine Logik haben, dass wir denken, ja, die so, sondern wir müssen das schon vor Ort sehr, sehr stark verankern. Und ich glaube, in dieser Vielfalt ist es auch die Chance, die die Hochschulen haben, weil sie quasi unterschiedliche Räume in unterschiedlichen Räumen sind, unterschiedliche Konstellationen haben, da wirklich einen großen Wissensschatz an Instrumenten oder Wegen zu entwickeln, von dem sie auch wieder untereinander profitieren. Und der Hochschultag kann ein Nukleus sein, wo diese unterschiedliche Erfahrung unterschiedlicher Hochschulen mit diesen unterschiedlichen Logiken, unterschiedlichen Räumen nochmal zusammengebündelt und weitergegeben werden kann.
Nur, du sprichst für dich, aber auch für den Beirat der Fachschaften der Schweiz. Wie ist das aus eurer Sicht?
Ja, für uns, das war jetzt am letzten Hochschultag in Basel auch ein großer Punkt für uns. Es braucht ein politisches Bewusstsein. Also, was Mario hier sagt, ist für uns vom BFSR ein sehr zentraler Punkt. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, sich als Hochschule eben auch politisch zu äußern. Aber es ist für uns wichtig, dass wir basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der Praxis auch eine politische Haltung einnehmen können. Und das betrifft einerseits die Hochschulen an sich, aber auch für die Studierenden, dass das mitgegeben wird in den Hochschulen, dass man dieses politische Bewusstsein auch entwickelt und einnehmen kann und sich klar wird, man macht sich damit sicher nicht nur Freunde, aber dass es diesen Mut braucht, dass wir vorwärts kommen können.
Sagst du noch für uns einmal, was ist BFSR?
Genau, das ist die Bundesfachschaft Stadt- und Raumplanung und da sind alle Fachschaften aus dem deutschsprachigen Raum gemeinsam vereint und treffen sich mehrmals im Jahr für Austausch und Weiterbildung.
Danke dir. Du sprichst mir ein bisschen aus der Seele, vielleicht direkt verbunden noch mit einer Frage. Denn wir sprechen ja heute über die Trends und Treiber und auch diese unsicheren Zeiten, in denen wir leben. Und da denken wir einerseits an demografischen Wandel, Klimawandel, die Kriege, auch Migration und anderes. Mich treibt im Moment tatsächlich die Veränderung in der Demokratie auch um. Und ich würde dich jetzt gerade noch mitfragen wollen, Barbara, inwiefern wird denn das Politische, was Noam jetzt auch angesprochen hat, oder auch die Veränderung der Demokratie auch in der Hochschule als ein Trend oder ein Treiber, als ein Faktor dann auch in der Planung behandelt?
Also Stadtplanung, Stadtentwicklung ist immer politisch und ist ja letztlich immer auch im Auftrag der Gesellschaft unterwegs. Und ich würde aber auch sagen, dass das etwas ist, was wir verbessern müssen, dass wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ja, und da würde ich jetzt sagen, ist genau unsere diverser werdende Gesellschaft, und da reden wir ja auch nicht nur von Migranten, aber natürlich in besonderem Maße, sondern auch von einer insgesamt viel pluralistischer und diverseren aufgestellten Gesellschaft. Also die ganz andere oder ganz unterschiedliche auch Ansprüche an ihr Wohnumfeld, an das Leben, an die Gestaltung ihrer Lebensräume haben. Und gerade natürlich das Thema der Migrantinnen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, wenn wir auch über Akteurinnen reden und über Teilhabe. Wir kennen das, dass sich eigentlich in vielen Städten, so erlebe ich das zumindest in deutschen Städten, dass sich viele Personen dort sehr wortstark zu Wort melden und dann manchmal auch so eine vermeintliche Mehrheit suggerieren, was überhaupt nicht der Fall ist. Und wir müssen uns darum kümmern, dass die vielen anderen Personen auch gehört werden. Also das ist eine unglaubliche Aufgabe und es stellt sich insbesondere dann im migrantischen, also Milieu, wo uns ja bestimmte auch dann Kulturen, bestimmte Lebensformen, aber auch manchmal nur die Sprache schon fremd sind. Ja, also auch die Frage, wie erreiche ich diese ganzen Personengruppen? Also das müssen wir verbessern und da brauchen wir auch, wenn wir von dieser Interdisziplinarität reden, weil das ist ein eigenes Themenfeld, die vielen sozialen Aspekte. Das müssen wir verbessern, dass wir dies als Grundlage haben, um da überhaupt tätig werden zu können. Ich wollte noch zwei Themen sagen. Das eine in Richtung Mario hat es gesagt, ja, wir haben viel, ich habe so Klammer, zu viel über Verwaltung geredet. Ich möchte noch mal den Werbeblock trotzdem machen, weil die Kommunen sind natürlich die essentiellen Schnittstellen und auch Gestalter für unsere Stadträume. Und ich möchte vor allem dafür werben, in der Verwaltung, da müssen unsere besten Leute sitzen. Und gerade nehme ich das auch wahr, dass sich so eine Verschiebung in Richtung Rechtssicherheit vor allem ergibt. Also, dass es ein ganz starkes Schwerpunkt darauf gibt. Das ist natürlich wichtig. Das wissen wir, dass der rechtliche Rahmen da abgesichert ist. Aber wir brauchen wirklich die besten Köpfe in den Verwaltungen auf allen Ebenen. Das ist nur ein Punkt dazu. Und Mario hatte sehr schön erläutert, wie auch divers der Akteurskreis eigentlich ist, der erforderlich ist, um transformative Planungen umsetzen zu müssen. Und da würde ich auch selbstkritisch so auf unseren Hochschultag gucken, ja, haben wir da eigentlich alle so an Bord gehabt? Und wer manchmal auch so hinten runterfällt, vielleicht weil es uns auch besonders oder oft ein bisschen fremd ist, sind die Vertreterinnen der Ökonomie. Also klar, da reden wir noch mit Wohnungsunternehmen vielleicht, der Wohnungswirtschaft, dann hört es meist schon auf. Also das Thema der Unternehmerschaft, die ja ganz wichtige, wenn wir über die Treiber sprechen, ganz wichtige Treiber in der Stadtentwicklung sind. Also wir sehen ja jetzt die ganzen wirtschaftlichen Pleiten von Unternehmen, was das dann für einen Impact hat. Aber das ist nur ein kleiner Punkt. Aber wir brauchen gerade auch, oder wir müssen uns bemühen, auch die Personen und Institutionen an den Tisch bringen, die uns vielleicht nicht so lieb sind.
Also wenn ich uns so reden höre, ist das doch alles sehr erkenntnisreich. Wenn wir jetzt so die Politik machen könnten, dann würden wir morgen sofort anpacken und sagen, so, jetzt nehmen wir mal andere Perspektiven und Haltungen ein, um zu gucken, Planung zu verändern. Also ich merke bei euch dreien eine unglaubliche Zukunftslust und ich glaube, wir könnten auch diesen Podcast noch weiter fortsetzen, um weiter noch vertiefen zu, wie kann das gehen? Was müssen wir machen? Die armen Studierenden, was da alles draufgepackt wird. Meine Anregung wäre, solltet auf jeden Fall noch die Politikwissenschaftler und die Psychologen mit reinnehmen, gerade wenn es darum geht, in der Kommunikation die Verunsicherung bei der Öffentlichkeit zu überwinden, dass sie es schaffen, mal zuzuhören, zu verstehen, was nicht unbedingt immer heißt, einverstanden zu sein. Aber das wäre schon mal so der erste Schritt. Und da braucht es auch ein paar Tricks aus der Kommunikationskiste. Das ist das Thema, was mich gerade beschäftigt. So diese defekten Debatten hat das Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel gerade im Buch rausgegeben. Und das interessiert mich natürlich gerade in der Moderation. Wie gehen wir mit diesen hitzigen Atmosphären um? Nur so nebenbei, ich finde es aber prima und es ist beruhigend, dass die Jugend und ihr als Hochschulprofessorin diese Zukunftslust wirklich habt, anzupacken, um was zu verändern, auch wenn es manchmal zäh und langwierig ist, aber trotzdem noch den langen Atem habt. Also dazu wünsche ich euch weiterhin ganz viel Glück. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn man sagt, ich will die Welt retten und ich habe so viel Zukunftslust und man merkt, wir haben aber auch so viel Widerstände und wir gehen alle mit so einem komischen Bauchgefühl gerade nach der Wahl raus. Wie bleibt ihr positiv, obwohl wir manchmal wissen, wohin wir steuern? Also was treibt euch morgens um 6 aus dem Bett, um zu sagen, ich habe trotzdem noch Lust weiterzuarbeiten?
Fangen wir mal mit dem Jüngsten an. Noam, was stimmt dich zuversichtlich?
Mich motiviert vor allem die Gestaltungslust. Also ich empfinde sehr viel Freude dabei, etwas zu gestalten, etwas zu verändern. Und das Wissen um diese Fähigkeit, etwas verändern zu können, das ist das, was mir eigentlich die Motivation für den Tag und für die Arbeit gibt.
Und Mario, wie schaust du nach vorn und wie startest du trotzdem gut gelaunt in den Tag?
Ja, also einerseits in dem Sinne auch keine Option zu verzagen. Also ich finde einerseits, wir brauchen diese Erkenntnis, dass wir wirklich von gravierenden Problemen stecken, aber andererseits brauchen wir auch den weiten Blick da eben, um eine Gestaltungsoption, die auf dem Tisch liegt. Und ich meine, auch wenn ich bin kein Freund von dem zu sagen, ja, wir können das hundertprozentige Optimum, wir haben natürlich Ziele, das werden wir vielleicht so nicht erreichen können, aber jegliche Verbesserung ist ein Schritt nach vorne, jeder kleine Schritt ist quasi ein Zugewinn und im Endeffekt ist es mir wichtig zu sagen, die Frage war so ein bisschen die Welt zu retten, ja, im übertragenen Sinne schon so, aber im Endeffekt sage ich immer, es geht um Lebensqualität, es geht um Menschenschutz, es geht irgendwie darum, ne, dass wir irgendwie gute Lebensbedingungen haben, das hat die Stadtplanung, Architektur per se so in petto. Und Das ist irgendwie von vornherein klar, dass das irgendwie ein Thema ist, und das motiviert mich einerseits, und andererseits motiviert mich natürlich auch, mit Kolleginnen daran zu arbeiten. Ich glaube, das ist eine Teamaufgabe, und dass man sich nicht so verstecken sollte in so einem eigenen Kosmos, sondern zu sagen, da sind jetzt Menschen, mit denen kann man sich unterhalten oder daran arbeiten, und wie jetzt heute Morgen, ne? Auch dieser Gespräch ist die Motivation, und das sehe ich quasi als für mich als einen sehr wichtigen Zug fährt oder beziehungsweise Anker für meine Arbeit, ja.
Danke dir, Mario. Und Barbara, was motiviert dich und wie bleibst du zuversichtlich bei der Planung von Zukunft in unsicheren Zeiten?
Zum einen motivieren mich motivierte Studenten. Das sind nicht alle, aber das sind viele. Das ist eine kritische Masse und das ist ganz wunderbar, weil das ist ja dann für die Zukunft unserer Städte oder Siedlungsräume wichtig. Aber das andere ist ja so, wir haben jetzt über vieles gesprochen, was vielleicht nicht funktioniert, wo wir uns verbessern können, weil wir einfach weitergehen wollen. Aber das heißt ja nicht, dass nichts passiert. Es passiert doch unglaublich viel, ja. Und was wir zum Beispiel auch nicht machen oder was wir zu wenig machen, ist, dass wir unsere Erfolge auch weitertragen in jeweils die anderen Städte, auch in andere Länder. Ja. Wir waren ja das letzte Wochenende jetzt auf der DASL-Jahrestagung in Bremen, was einem ja auch immer so ein bisschen als Krisenstadt verkauft wird und was es dort aber auch an Ideen seitens der Verwaltung, aber auch an bürgerschaftlichen Initiativen und kleineren Projekten zur Verbesserung der, Mario hat es genannt, der Lebensqualität gibt, ja. Das macht doch unglaublich, also ist motivierend, ja. Und so habe ich jetzt zumindest auch unser Gespräch also aufgefasst. Das war ja jetzt nicht ein, oh je, Kopf in den Sand und dies funktioniert nicht und das, sondern im Sinne von, wie kann es noch besser weitergehen?
Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz viel weiterreden. Wir haben zwar vieles angesprochen in diesem Gespräch heute mit Ihnen und euch dreien. Es gäbe noch viel mehr zu sagen. Es gäbe auch noch einiges zu vertiefen. Und ich freue mich, dass wir nicht am Ende dieser Folge damit stehen bleiben mit diesem Thema, sondern dass wir uns auf weitere Gäste freuen können in der nächsten Folge, wenn es um die gesellschaftspolitischen Herausforderungen geht, und dann vor allem aber auch noch mal in ein ganz konkretes Beispiel reingucken können, wie denn dann gestaltet wurde, geplant wurde und wie man dann jetzt auch versucht, in die Umsetzung von Zukünften zu kommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf weitere Gespräche im Kontext dieses Hochschultages und wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Woche.
So,
Bis gleich.
tschüss.
Ciao.
Tschüss zusammen, danke.